Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 4. September. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem Buch Prediger die Kapitel 7 bis 9. Über den Tod. Ein guter Ruf ist besser als ein schönes Begräbnis, heißt es. Ich aber sage, der Todestag ist besser als der Tag der Geburt. In ein Trauerhaus gehen bringt mehr Gewinn als in ein Hochzeitshaus gehen, denn auf jeden Menschen wartet der Tod. Und wer noch lebt, nehme sich das zu Herzen. Weinen ist besser als Lachen. Ein trauriges Gesicht ist ein Zeichen für reiche Lebenserfahrung. Der Narr geht am liebsten dorthin, wo es lustig zugeht. Der Weise geht lieber in ein Trauerhaus. Über Wissen und Unverstand. Der Tadel eines weißen Menschen hilft dir mehr als alle Loblieder der Unwissenden, heißt es, denn das Lachen unverbesserlicher Narren ist wie das Prasseln brennender Dornen unter einem Kochtopf. Aber auch das ist vergebliche Mühe, denn auch der Weise wird zum Narren, wenn man ihn erpresst, und Geschenke vernebeln seinen Verstand. Über Geduld und Vorsicht. Mit Reden aufhören ist besser als mit Reden anfangen. Ruhig Blut bringt weiter als ein heißer Kopf. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Nur Unverständige ärgern sich über alles. Frage nicht, warum war früher alles besser als heute? Damit verrätst du nur, dass du das Leben noch nicht kennst. Über Erfahrung und Besitz. Wissen und Erfahrung sind ebenso viel wert wie Besitz. Ja, sie werfen sogar noch Gewinn ab. Sie geben genauso viel Sicherheit wie das Geld und sie bringen noch mehr. Sie erhalten ihren Besitzer am Leben. Aber vergiss nicht, dass es bei allem auf Gottes Tun ankommt. Wer kann gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Und wenn du einen Unglückstag hast, dann denke daran, Gott schickt dir beide und du weißt nicht, was als nächstes kommt. Die gesunde Mitte. Während meines vergänglichen Lebens voll vergeblicher Mühe habe ich beobachtet, es gibt Menschen, die nach Gottes Geboten leben und trotzdem elend umkommen. Aber andere, die Unrecht tun und sich um Gott nicht kümmern, genießen ihr Leben bis ins hohe Alter. Deshalb ist mein Rat, übertreib es nicht mit der Rechtschaffenheit und bemühe dich nicht zu sehr um Wissen. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Schlag aber auch nicht über die Stränge und bleib nicht in der Unwissenheit. Warum willst du vor der Zeit sterben? Halte dich an die gesunde Mitte. Wenn du Gott ernst nimmst, findest du immer den rechten Weg. Wissen und Erfahrung helfen einem Menschen mehr, als 10 Herrscher einer Stadt ihm helfen können. Aber kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Versuche nicht, alles mitzubekommen, was die Leute reden. Was hast du davon, wenn du hörst, wie deine Untergebenen über dich schimpfen? Du weißt doch, dass du selbst oft genug über andere geschimpft hast. Vergebliches Forschen. Ich wollte weise werden. Ich habe alles versucht, um zur Einsicht zu kommen, aber sie blieb mir unerreichbar fern. Der Sinn aller Dinge ist so fern und so tief verborgen. Wer kann ihn ergründen? Dann wandte ich mich etwas anderem zu. Ich forschte und beobachtete, um daraus meine Schlüsse zu ziehen und zu einem Urteil zu kommen. Ich wollte wissen, ob die Bosheit etwas mit fehlender Einsicht zu tun hat und Unverstand mit Unverbesserlichkeit. Da ist zum Beispiel die Art von Frau, die noch bitterer ist als der Tod. Von ihr sagt man, sie ist eine Falle, ihre Liebe ist ein Fangnetz, ihre Arme, mit denen sie dich umfängt, sind Fesseln. Ein Mann, an dem Gott gefallen hat, kann ihr entrinnen, aber wer Gott missfällt, den fängt sie ein. Sieh dir an, was ich herausgefunden habe. Es ist das Ergebnis vieler Einzelbeobachtungen. Das heißt, was ich eigentlich suchte, habe ich nicht gefunden. Ich habe den Menschen gesucht, wie er sein sollte. Und unter 1000 habe ich einen gefunden, und das war keine Frau. Das Ergebnis meines ganzen Forschens war, Gott hat die Menschen einfach und aufrichtig geschaffen. Aber manche wollen alles kompliziert haben. Wissen macht das Gesicht freundlich und lässt die strengen Falten verschwinden, heißt es. Aber wer hat dieses Wissen und kann alles richtig erklären? Auflehnung ist zwecklos. Ich rate dir, tu, was der König befiehlt, denn du hast ihm vor Gott Treue geschworen. Gib nicht dem Wunsch nach, gegen ihn zu rebellieren. Lass dich nicht auf eine so gefährliche Sache ein, denn der König tut letzten Endes doch, was ihm gefällt. Er hat die Macht, seinen Willen durchzusetzen, und kein Mensch kann ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Wer Gottes Gebote befolgt, bleibt vom Unglück verschont. Und wer Lebensweisheit hat, weiß, wann und wie er handeln muss. Denn alles, was geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Aber es gibt ein schlimmes Geschick, das auf den Menschen lastet. Er weiß nicht, was ihn treffen wird, und niemand sagt ihm, wie es geschehen wird. Den Wind kann er nicht aufhalten oder einsperren, ebenso wenig kann er seinen Todestag aufhalten. Im Krieg wird kein Soldat entlassen, und wer schuldig geworden ist, kann den Folgen seiner Schuld nicht entgehen. Warum geht es Verbrechern so gut? Noch etwas habe ich beobachtet. Ich habe untersucht, was alles unter der Sonne geschieht, wenn einige wenige die Macht besitzen und die anderen darunter zu leiden haben. Ich habe gesehen, wie Verbrecher zum Gottesdienst in den Tempel kamen, während rechtschaffene Leute aus dem Heiligtum vertrieben wurden und niemand in der Stadt mehr an ihre guten Taten dachte. Auch hier gilt: alles vergeblich. Dass die Strafe den Verbrecher nicht auf der Stelle ereilt, ermutigt viele dazu, Verbrechen zu begehen. Lohn und Strafe. Manche haben schon 100 Schandtaten verübt und leben immer noch. Auch ich kenne das Sprichwort: wer Gott ernst nimmt, dem geht es gut. Aber wer Unrecht begeht, hat kein Glück. Sein Leben ist kurz und flüchtig wie ein Schatten, weil er Gott nicht ernst nimmt. Doch das ist Unsinn. In der Welt sieht es oft genug ganz anders aus. Da sind Menschen, die immer das Rechte tun, und es ergeht ihnen, wie es Verbrechern gehen sollte. Und es gibt Verbrecher, denen es so gut geht, als hätten sie immer das Rechte getan. Ich bleibe dabei, alles vergeblich. Darum soll sich der Mensch an die Freude halten. Er soll essen und trinken und sich freuen. Das ist das Beste, was er bekommen kann unter der Sonne, während des kurzen Lebens, das Gott ihm schenkt. Was von der Weisheit zu halten ist. Ich wollte herausfinden, was an der sogenannten Weisheit eigentlich dran ist. Darum habe ich dieses mühselige Geschäft beobachtet, mit dem der Mensch sich auf der Erde herumschlägt. Tag und Nacht tut er kein Auge zu. Und ich musste einsehen: ein Mensch kann das, was Gott tut und geschehen lässt unter der Sonne, niemals in seinem Zusammenhang erfassen. Er mag noch so angestrengt danach suchen, den Zusammenhang der Dinge findet er nicht. Auch wenn ein Weiser behauptet, ihn zu kennen, gefunden hat er nichts. Alle trifft dasselbe Schicksal. Ich habe über alles nachgedacht und bin zu der Einsicht gekommen, dass auch die Klugen und Rechtschaffenen in allem, was sie tun, von Gott abhängig sind. Nicht einmal, warum sie lieben oder hassen, wissen sie. Alle trifft das gleiche Schicksal, ob sie nun Gottes Gebote befolgen oder sie übertreten, Gutes oder Böses tun, sich reinhalten oder sich beflecken, Gott Opfer bringen oder nicht. Dem Schuldlosen ergeht es nicht besser als dem Verbrecher, der den Reinigungseid scheuen muss. Es ist zum Verzweifeln, dass auf alle ohne Unterschied dasselbe Ende wartet. Weil die Bösen nicht auf der Stelle bestraft werden, ergreift sie Verblendung und sie treiben es noch schlimmer. Aber zuletzt müssen alle sterben. Solange ein Mensch lebt, hat er noch Hoffnung. Und ein lebender Hund ist immer noch besser als ein toter Löwe. Die Lebenden wissen wenigstens, dass sie einmal sterben müssen. Die Toten wissen überhaupt nichts mehr. Ihre Verdienste werden nicht belohnt, denn niemand denkt mehr an sie. Ganz gleich, ob sie einst Liebe, Hass oder Eifersucht erregt haben, alles ist aus und vorbei. Sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an dem, was unter der Sonne geschieht. Das Einzige, was dem Menschen übrig bleibt. Darum iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat, dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Jeder seines Glückes Schmied? Noch etwas habe ich erkannt unter der Sonne. Es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen. Auch die tapfersten Krieger siegen nicht in jedem Kampf. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Klugheit führt nicht unbedingt zu Reichtum. Und Können findet nicht immer Beifall. Denn schlechte Tage und schlimmes Geschick überfallen jeden. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt. Wie Fische, die plötzlich ins Netz geraten, wie Vögel, über denen die Falle zuschlägt, so gehen die Menschen in die Schlinge. Der Tod ereilt sie, wenn sie am wenigsten daran denken. Macht und Ohnmacht des Wissens. Noch etwas anderes habe ich gesehen unter der Sonne, ein treffendes Beispiel dafür, wie Wissen eingeschätzt wird. Da war eine kleine Stadt mit nur wenigen Einwohnern. Ein mächtiger König rückte gegen sie an, schloss sie ein und ging mit Belagerungstürmen gegen ihre Mauern vor. In dieser Stadt lebte ein armer, aber sehr kluger Mann. Mit seiner Klugheit hätte er die Stadt retten können, doch niemand dachte an ihn. Und dann behauptet man, Wissen ist besser als Macht. Zugegeben, aber wenn einer arm ist, hält man ihn nicht für klug, darum hört keiner auf seine Worte. Es ist besser, auf den ruhigen Rat eines weisen Menschen zu hören, als auf das unverständige Geschrei eines Obernarren. Wissen richtet etwas Besseres aus als Waffen, aber eine einzige falsche Entscheidung richtet alles Bessere zugrunde. Aus dem 2. Korintherbrief lesen wir von Kapitel 7, die Verse 5 bis 16. Titus ist gekommen, Ende der Sorgen für Paulus. Auch als ich nach Mazedonien kam, fand ich keine Ruhe. Von allen Seiten stürmte es auf mich ein, von außen Feinde, von innen Sorgen. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt, gab mir durch die Ankunft von Titus neuen Mut. Es war aber nicht nur seine Ankunft, noch viel mehr bedeutet es für mich, dass ihr Titus so ermutigt habt. Er hat mir erzählt, wie gern ihr mich sehen wollt, wie sehr ihr das Vorgefallene bedauert und wie rückhaltlos ihr bereit seid, euch auf meine Seite zu stellen. Das hat mich noch glücklicher gemacht. Heilsamer Schmerz durch den Tränenbrief. Ich habe euch durch meinen Brief wehgetan, aber ich bedauere es nicht, dass ich ihn geschrieben habe. Als ich hörte, wie hart er euch zuerst getroffen hat, tat es mir zwar leid, aber jetzt freue ich mich darüber. Natürlich nicht deshalb, weil mein Brief euch Schmerz bereitet hat, sondern weil dieser Schmerz euch zur Besinnung gebracht hat. Es war ein Schmerz, wie Gott ihn haben will. Deshalb war es nicht zu eurem Schaden, dass ich euch so geschrieben habe. Denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn sie führt zur ewigen Rettung. Der Schmerz, wie ihn die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum ewigen Tod. Meine Worte haben euch einen Schmerz bereitet, wie Gott ihn haben will. Seht doch, welchen Gewinn euch das gebracht hat. Wie viel guten Willen zeigt ihr jetzt? Wie eifrig seid ihr bemüht, eure Unschuld zu beweisen? Der Unwille über den Schuldigen, die Furcht vor meinem Zorn, die Sehnsucht nach meiner Gegenwart und der Eifer, den Schuldigen zu bestrafen, das alles ist daraus entwachsen. Damit habt ihr gezeigt, dass ihr in dieser Sache unschuldig seid. Es ging mir also bei meinem Brief nicht um den, der Unrecht getan hat, oder um mich, dem Unrecht geschehen ist. Ihr solltet Gelegenheit bekommen, vor Gott zu beweisen, dass ihr voll zu mir steht. Paulus freut sich für und mit Titus. So ist es geschehen, und das hat mir wieder Mut gegeben. Aber noch viel mehr als über diese Ermutigung habe ich mich gefreut über die Freude, mit der Titus von euch zurückkam. Er war ganz glücklich, weil ihr alle so freundlich zu ihm gewesen seid. Ich hatte euch vor ihm gerühmt, und ihr habt mich nicht enttäuscht. So wie ich euch gegenüber immer die Wahrheit gesagt habe, so hat sich nun auch das, was ich Titus gegenüber von euch gerühmt habe, als Wahrheit erwiesen. Jetzt liebt er euch noch mehr als zuvor. Er hat ja erlebt, wie ihr ihn mit Angst und Bangen aufnahmt und wie bereitwillig ihr euch meinen Anordnungen gefügt habt. Ich bin froh, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Psalm 48, die Stadt des großen Königs, ein Lied der Korachiter. Der Herr ist mächtig, groß ist der Ruhm unseres Gottes in seiner Stadt und auf seinem heiligen Berg. Prächtig erhebt sich der Zion, eine Freude für die ganze Welt. Er ist der wahre Gottesberg, dort steht die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Mauern, er selbst ist ihr Schutz. Die Könige rotteten sich zusammen und stürmten gemeinsam gegen die Stadt. Doch was sie sahen, ließ sie erstarren. Kopflos vor Angst ergriffen sie die Flucht. Das Zittern kam plötzlich über sie, so wie die Wehen über eine Frau, unabwendbar wie der Ostwind, mit dem Gott die größten Schiffe zerbricht. Das alles hatte man uns seit langem erzählt. Nun haben wir es selbst gesehen in der Stadt, die unserem Gott gehört, dem Herrscher der ganzen Welt. Er hat sie für immer fest gegründet. Im Innern deines Tempels, Gott, erinnern wir uns an deine Güte. In der ganzen Welt wirst du gepriesen, bis in die fernsten Winkel reicht dein Ruhm. Sieg und Rettung sind in deiner Hand. Deswegen herrscht Freude auf dem Zion. Du hast für unser Recht gesorgt, darum jubeln alle Städte in Juda. Umschreitet den Zion, geht rund um die Stadt, zählt ihre starken Türme, bewundert ihren breiten Wall, betrachtet ihre mächtige Burg. Dann könnt ihr es euren Kindern weitersagen. Seht doch, so mächtig ist Gott. Er ist unser Gott für alle Zeiten und wird uns immer führen. Aussprüche 22, die Verse 17 bis 19. 30 Ratschläge. Hör mir zu. Ich will dir weitergeben, was weise Lehrer gesagt haben. Nimm dir ihre Worte zu Herzen. Du tust gut daran, sie auswendig zu lernen, damit du sie jederzeit hersagen kannst. Ich lehre sie dich heute, um dir zu zeigen, dass du dich stets auf den Herrn verlassen kannst.